Ja, vielen Dank für die nette Einladung und ich muss sagen, ich freue mich persönlich sehr, hier wieder mal auch in diesen ehrwürdigen Hallen sprechen zu dürfen und nicht nur auf die Glasscheibe zu schauen, wie wir das im letzten Jahr gemacht haben. Das ist das Disclosure Slide. Nierenzellkarzinom gibt es nicht. Ja, das ist einmal das Erste, was man gleich sagen kann. Es gibt kein Nierenzellkarzinom an sich, sondern es gibt eine ganze Batterie von Tumoren an der Niere, von denen Nierenzellkarzinome eine Subgruppe sind. Wir haben angefangen mit dem Hypernephrom. Der Name rührt daher, dass der erste Chirurg einen Tumor operiert hat, der eigentlich ein Nebennierentumor war und über der Niere gelegen ist, lokalisiert, also kranial, daher der Name Hypernephrom. Es hat viele Jahrzehnte gedauert, um das aus dem Sprachgut vor allem unserer radiologischen Kollegen auch rauszubekommen. Aber wir haben gelernt, dass es eine ganze Batterie an Tumoren gibt, die unterschiedliche Genese haben in der Niere, unterschiedliches Wachstumsmuster, unterschiedliche Aggressivität und die wir auch unterschiedlich behandeln müssen oder sollen. Das haben wir aber nicht. Wir haben für Tumore an der Niere, wenn sie metastasiert waren, in der Vergangenheit genau eine Therapie gehabt und das war eine damals schon Immuntherapie. Eigentlich eine immunmodulierende Therapie mit Interleukin 2 und Interferon Gamma oder Interferon Alpha oder eine Hochdosis Interleukin 2 Therapie. Die Effizienz dieser Therapie sehen Sie an dieser Zusammenfassung von historischen Serien, Komplettremissionen unter 1%, Ansprechraten unter 20% und ein Überleben von nicht einmal oder bestenfalls 1,5 Jahren dieser Patientinnen und Patienten und auch unter der Hochdosistherapie, die sehr toxisch war und doch ein auch intensivmedizinisches Setting verlangt hat, waren die Komplettremissionen, die zu erreichen waren, besser. Da haben wir 7% Komplettremissionen erreicht. Aber die Ansprechrate, also der Teil der Patientinnen, der profitiert hat von dieser Therapie, war nicht wesentlich besser und das Gesamtüberleben in Summe letztendlich auch nicht. Eine Veränderung hat es 2005, 2006 gegeben, wie die ersten Tyrosinkinase-Inhibitoren zugelassen wurden. Das waren Sorafenib und Sunitinib in Österreich. Und diese Medikamente wurden eingesetzt, um die Blutgefäßversorgung, die Tumorneoangiogenese zu hemmen und zu inhibieren. Mit der Zeit ist man draufgekommen, dass diese Medikamente auch immunmodulatorische Eigenschaften haben. Und wie man sieht, hat nicht nur eine Firma auf diesen Zug gesetzt, sondern es wurde eine ganze Batterie an TKIs oder VEGF-Inhibitoren entwickelt, mit denen wir letztendlich über 10 Jahre hinweg Patientinnen und Patienten behandelt haben. Cabozantinib, ein sehr potenter Inhibitor, ist erst 2018 zugelassen worden, aber Sie sehen, schon irgendwo da eingeschlichen hat sich in dieser Zeit Nivolumab, ein erstes modernes Immuntherapeutikum. Aber während dieser Zeit haben wir mit VEGF-Inhibitoren gearbeitet und der Effekt schon dieser Therapie war fulminant. Wenn wir uns Gesamtüberlebensraten von Patienten anschauen aus der Zytokin-Ära, dann sehen wir bei Patienten mit einem intermediären Risiko, dass nach zwei Jahren ungefähr 18% dieser Patienten noch am Leben waren. Mit einer damals modernen TKI-Therapie konnten wir das von 18% auf 55% anheben. Also ein bedeutender Fortschritt in der Therapie dieser metastasierten Patienten. Vorteile hat es auch gebracht bei den Patienten mit gutem Risikoprofil. Wenig profitiert haben Patienten mit weit fortgeschrittener Tumorerkrankung oder Patienten mit sehr aggressiven Tumorentitäten. Da hat diese Therapie wenig Benefit gebracht. Aber alle anderen Patienten haben ganz wesentlich profitiert. Die Frage ist immer, was bringt das für die Gesamtpopulation? Lässt sich dieses Ergebnis von Studienpopulationen, diese Studienpopulationen sind doch immer sehr selektiert auch, umlegen auf die Gesamtbevölkerung? Wir haben genau diese Frage gestellt und gemeinsam mit der Statistik Austria versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben und haben das Krebsregister ausgewertet. das österreichische, in Bezug auf das Nierenzellkarzinom. Und wir haben gesehen, dass es doch einen konsistenten Vorteil gibt bei Patienten, die operiert wurden und bei Patienten, die nicht mehr zu einer Operation des Nierentumors gekommen sind. Beide Patientengruppen haben von dieser TKI-Therapie profitiert, wenn man sie vergleicht mit Patienten, die gelebt haben, bevor TKIs eingeführt wurden zum Beispiel. Wir haben auch gesehen, dass vor allem diese Patienten profitiert haben, die keine Chirurgie mehr bekommen haben. Das sind vor allem Patienten gewesen, die einfach nicht fit waren für eine Chirurgie, wo man gesagt hat, das bringt nichts, die Tumorerkrankung ist zu weit fortgeschritten, der Tumor zu aggressiv, der Patient hält die Operation nicht aus. Für diese Patienten hat es früher gar nichts gegeben, außer Best Supportive Care, weil die haben natürlich auch eine Hochdosistherapie nicht ausgehalten. Aber mit einem TKI sind sie unter Umständen zurande gekommen und da haben diese Patienten profitiert und haben ein längeres Überleben gehabt. Aber eben nicht alle und auch keine Heilung. Und warum ist das so? Dieses Slide haben Sie vielleicht schon gesehen. Wir haben damit zu kämpfen, dass Tumore nicht homogen sind, nicht aus einem Zellklon bestehen, sondern heterogen sind. Das heißt, in einem Tumor sind unterschiedliche Zellklone, diese metastasieren unterschiedlich. In unterschiedlichen Metastasen sind unterschiedliche Zellklone, die unter Umständen, das haben wir zum Beispiel beim Prostatakarzinom gesehen, wieder in den Primärtumor zurück metastasieren können. Also da gibt es ganz fantastische Geschichten, möchte man fast sagen. Aber das ist auch der Grund, weshalb wir immer eine neue Therapie brauchen, wenn wir den Patienten nicht mit der Erstlinientherapie heilen können. Und es war immer schon eine Faszination, eine Tumorerkrankung mit dem eigenen, körpereigenen Immunsystem bekämpfen zu können. Und das ist letztendlich der Mechanismus mit den PD-1 oder PD-L1-Inhibitoren, die moderne Form der Immuntherapie funktionieren. Die T-Zelle erkennt die Tumorzelle, wird aber von der Tumorzelle letztendlich gehindert daran vorzugehen oder die Tumorzelle anzugreifen, indem sie über den PD-1-Rezeptor abgeschaltet wird, die T-Zelle. Und das versucht man mit diesen Medikamenten zu verhindern, dieses Abschalten der Immunreaktion und so zu ermöglichen, dass das Immunsystem die Tumorzelle erkennt und auch angreifen kann. Die erste Studie beim Nierenzellkarzinom, die diese Theorie oder die eine Substanz eingesetzt hat, die auf diesem Mechanismus basiert, war die CheckMate-25-Studie, in der Nivolumab randomisiert versus Everolimus eingesetzt wurde, bei Patienten, die schon sehr vorbehandelt waren, zwei Drittlinientherapien gehabt haben. Und wie wir aus der leidvollen Erfahrung in der Behandlung des Nierenzellkarzinoms wissen, ist Everolimus ein wenig besser als Placebo. Also wenn man das ein bisschen böse formulieren möchte, war es eine placebo-kontrollierte Studie. Und man hat gesehen, dass die Patienten einen deutlichen Benefit haben vom Nivolumab. Vor allem die Patienten in der Poor-Risk-Group. Patienten mit einem schlechten Risikoprofil haben ganz deutlich von der Therapie mit Nivolumab profitiert im Vergleich zur Standardtherapie, die Everolimus gewesen wäre, mit einem letztendlich mit einer Verdoppelung des Überlebens. Was zum nächsten Punkt geführt hat, wie kann man diese Immuntherapie oder wie kann man diese Immunantwort verbessern? Jetzt sind wir so weit, dass die T-Zelle den Tumor erkennt und angreift, aber wie kann man diesen Angriff supporten sozusagen? Und da kommt der CTLA-4-Rezeptor ins Spiel, dessen Aufgabe eigentlich ist, eine Immunantwort zu modulieren, sodass eine überschießende Immunantwort entsteht, sondern dass diese gebremst wird. Und wenn man diesen CTLA-4-Rezeptor blockiert, dann potenziert sich die Immunantwort und das ist genau der Effekt, den man in der Behandlung des Nierenzellkarzinoms mit der Kombination von Nivolumab und Ipilimumab ausgenutzt hat. Die entsprechende Studie, die auch bis heute eine Landmark-Studie ist und zu der es jetzt gerade auch ein 42-Monate-Update gibt, ist die CheckMate 214-Studie, bei den Patienten, die unbehandelt waren, randomisiert worden in einem Behandlungsarm aus Ipi-Nivo versus Sunitinib. Und das ist jetzt eine sehr mutige Studie, weil Sunitinib war der damalige Therapiestandard. mehr oder weniger die Therapie, die ungeschlagen war in der Erstlinie beim metastasierten Nierenzellkarzinom. Und man hat gesehen, dass auch wieder bei den Intermediate- und Poor-Risk-Patienten ein ganz wesentlicher Vorteil für die Kombination aus Ipi-Nivo war versus Sunitinib. Nicht so eindeutig war das Ergebnis oder eher in die andere Richtung deutend bei den Patienten mit gutem Risikoprofil. Das ist eine Frage, die uns bis heute beschäftigt, weil das Patienten mit gutem Risikoprofil, das heißt mit wenig fortgeschrittenen Tumoren, eigentlich besser ansprechen auf VEGF-Inhibition und die Ergebnisse in der Immuntherapie nicht so gut sind wie mit der VEGF-Inhibition. Das zieht sich durch alle Studien durch. Und die Theorie dahinter ist, dass diese Tumore am Anfang ihres Lebens sozusagen doch weniger inflammatorische Merkmale haben und mehr VEGF-abhängig ist, mehr Angiogenese-abhängig sind. Das sind diese 42-Monate-Updates von der CheckMate 214-Studie und wir sehen, dass die Ergebnisse anhaltend sind bei dieser Studie. Das progressionsfreie Überleben spricht eindeutig für die Kombinationstherapie, für die Immuntherapie versus der VEGF-Therapie. Und genauso ist es beim Gesamtüberleben der Patienten. Wir haben hier ein robustes, konstantes Gesamtüberleben, das deutlich besser ist in der Immuntherapie verglichen mit Patienten, die eine herkömmliche VEGF-Inhibitortherapie bekommen haben. Und was das Besondere war an dieser Studie, ist letztendlich die Subgruppenanalyse der sarkomatoiden Patienten. Patienten, die eine sarkomatoide Enddifferenzierung im Tumor haben, haben immer schlechte Karten gehabt. Für die hat es wenig Therapie gegeben, Standardtherapien haben nicht angesprochen, man hat dann zu einer konventionellen Chemotherapie gegriffen, das hat meist auch nicht funktioniert und diese Patienten sind relativ rasch verstorben mit einem durchschnittlichen Überleben von einem Jahr. Und in dieser Studie hat man gesehen, dass in der Kombinationstherapie mit Ipi-Nivo diese Patienten ganz besonders profitiert haben. Noch mehr als die durchschnittlichen, also als der Durchschnittspatient, als die Gesamtpopulation, haben Patienten mit sarkomatoider Differenzierung von dieser Therapie profitiert. Und es war möglich, das Überleben dieser Patienten zu verdoppeln im Vergleich zur wirksamsten damals vorhandenen Therapie, nämlich Sunitinib. Und seitdem kann man sagen, dass eine Kombinationsimmuntherapie für Patienten, die eine sarkomatoide Tumorkomponente haben, eine Standardtherapie ist. Ganz besonders, wenn man sich auch die Komplettremissionen anschaut. Wenn wir uns an das zweite Slide erinnern, dann haben wir gesehen, in der Interleukin-Interferon-Therapie 0,7% Komplettremissionen bei allen Patienten und unter Hochdosistherapie 7%. Und hier erreichen wir 19% Komplettremissionen bei der schlechtesten aller Patientengruppen. Und das ist ein ganz wesentlicher Benefit. Aber das ist noch nicht das Ende. Das, was wir jetzt im Moment machen, sind Kombinationstherapien aus Immuntherapie und VEGF-Inhibition. Und der Grund hierfür ist, dass was wir uns von der Immuntherapie immer gewünscht haben, ist die Komplettremission oder die lang anhaltende Remission oder Stabilität des Tumors, weil ja das Immunsystem eigentlich lernen sollte, was der Tumor ist und was die Tumorzelle ist und anhaltend dagegen vorgehen sollte. Das braucht aber Zeit, das funktioniert nicht sofort. Wir haben gesehen bei den Staging-Untersuchungen, nach 2 Monaten ein CT zu machen, bringt nichts. Dann läuft man vielleicht in die Pseudoprogression, wie der Kollege Hochmeier vorher gesagt hat, wobei wir das beim Nierenzellkarzinom nur in ca. 13% der Patienten sehen. Das heißt, Pseudoprogression gibt es, ist aber eher selten. Aber es dauert. Und wenn wir einen schnellen Erfolg wollen, dann müssen wir zu einem TKI greifen, weil Angiogenese-Inhibition wirkt sofort. Das muss nicht lernen, sondern das Medikament dockt an und inhibiert. Und die Erwartung war, wir kombinieren das jetzt und dann haben wir einen schnellen Erfolg und einen anhaltenden Erfolg. Und ob das funktioniert hat, das schauen wir uns jetzt in der nächsten Studie an. Das ist die Landmark-Studie zu dieser Kombination aus Immuntherapie und VEGF-Inhibition. Die KEYNOTE-426-Studie hat Pembrolizumab kombiniert mit Axitinib. Axitinib ist ein sehr potenter VEGF-Inhibitor, eigentlich einer der potentesten, nur ist leider die Zulassungsstudie nicht optimal ausgelegt gewesen, deswegen war sie negativ und es ist nicht in die erste Linie gekommen. Aber man hat hier diese Substanz genommen und kombiniert mit einer Immuntherapie und verglichen wieder versus Sunitinib, einem sehr starken Komparator. Und was wir jetzt gesehen haben, das sind nicht die Daten der Zulassungsstudie, sondern das sind schon die Update-Daten aus 2020 im Lancet Oncology publiziert. Was wir hier gesehen haben, ist, dass wir auch eine Ansprechrate von knapp 60% in dieser Therapie haben, sowohl im progressionsfreien Überleben als auch im Gesamtüberleben profitieren die Patienten von dieser Therapie. Diese zwei Studien sind die letzten, die publiziert wurden, jetzt aktuell vor wenigen Wochen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf die Zahlen lenken. Wir haben bei der Studie mit Nivolumab und Cabozantinib eine Ansprechrate von knapp 50%. Das haben wir mit anderen Kombinationstherapien auch schon erreicht. Wir haben in der Studie mit Lenvatinib eine Ansprechrate von 71%. 71% der Patienten profitieren von dieser Therapie. Und wir haben 16% Komplettremissionen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dorthin, wo wir hergekommen sind, dann haben wir irgendwo bei 13%, 15% Ansprechraten gehabt. Und Komplettremissionen, also geheilte Patienten, in einem Ausmaß von maximal 7%. Und mit der Therapie, die wir jetzt aktuell einsetzen können, erreichen wir 71% Ansprechraten. Fast 3/4 aller Patienten profitieren von dieser Therapie. Nur 10% aller Patienten gehen in den Progress. Und wir haben Komplettremissionen von an die 16%. Das haben wir bei dieser Tumorentität noch nie gehabt. Und das ist der Fortschritt, den wir in den letzten, möchte ich meinen, 20 Jahren in der Behandlung der Therapie gemacht, in der Behandlung des Nierenzellkarzinoms gemacht haben. Ein ganz wesentlicher Fortschritt in der Therapie, der auch eine Menge Geld kostet, eine Menge Zuwendung kostet, weil man die Patienten auch entsprechend führen muss, weil diese Therapien natürlich auch ein entsprechendes Nebenwirkungspotenzial haben, aber der sich lohnt und ich denke, den man mit Recht als Quantensprung bezeichnen kann. Vielen Dank.
Danke, Herr Dozent Maschelek, für diesen interessanten Vortrag. Vielleicht mich selbst hätte interessiert, gibt es Risikofaktoren, so ein Nierenzellkarzinom zu entwickeln? Was kann da genannt werden?
Ja, Risikofaktoren ist beim Nierenzellkarzinom schwer festzumachen. Ja, es gilt die Adipositas als Risikofaktor für die Entwicklung eines Nierenzellkarzinoms. Auf der anderen Seite gibt es dann Daten, die zeigen, dass Patienten, die adipös sind und ein Nierenzellkarzinom kriegen, oft eine benignere Variante haben, also keine besonders aggressiven Tumore. Ja. Also das gilt als Risikofaktor. Sonst haben Sie die üblichen Risikofaktoren, also zum Beispiel Rauchen ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor auch für die Entwicklung eines Nierenzellkarzinoms. Und es gibt eine hereditäre Komponente natürlich auch und eine ganze Batterie an hereditären Syndromen, die mit der Entwicklung von Nierentumoren, möchte ich mal sagen, vergesellschaftet sind.
Und dieser männliche Überhang, ist das dann auf das Rauchen zurückzuführen oder ist da noch eine andere Komponente?
Ja, das werden wir sehen, weil wir haben bei der Auswertung der Statistik Austria-Daten auch gesehen, dass die Frauen aufholen. Also die Zahl der Nierenzellkarzinome bei den Frauen nimmt zu. Ob das ein Detektionsbias ist, kann man aus diesen Registerdaten, die sind immer ein bisschen mit Vorsicht auch zu interpretieren, kann man da schwer rauslesen. Aber wenn man das jetzt korreliert mit der Tatsache, dass auch der Nikotinabusus bei den Frauen zunimmt, dann könnte man diese Parallele ziehen, möchte ich mal sagen.
Ja. Eine Frage würde mich interessieren, was unterscheidet das Lenvatinib mit diesen extrem hohen Ansprechraten in der Kombination von den anderen VEGF-Rezeptor-Inhibitoren? Ist es einfach nur die Bindungsaffinität an den Rezeptor? Sind es
ja, das ist die
Off-Target-Effekte?
Nein, es ist die Inhibitionsstärke. an den einzelnen Rezeptoren und es sind unterschiedliche Arten von Rezeptoren, die getargetet werden. Ja. Und das in Kombination mit der Immuntherapie macht dann offensichtlich den Unterschied aus. Wir haben das Lenvatinib schon früher im Einsatz gehabt, in Kombination mit Everolimus. Und auch da haben wir gesehen, dass wir mit Lenvatinib eine ganz hohe, also sehr hohe Ansprechrate haben, die war damals schon um die 50%, aber vergesellschaftet mit hohen Nebenwirkungen. Ja. Und offensichtlich ist es gelungen, in dieser Kombinationstherapie jetzt einen Weg zu finden, wo man die Nebenwirkungen reduzieren kann, aber doch die Benefits kombinieren kann mit der Immuntherapie.
Und diese alte Korrelation zwischen Hypertonie als Nebenwirkung und Wirksamkeit bei diesen TKIs, besteht die in diesen Studien noch immer?
Die Korrelation zwischen Nebenwirkung und Ansprechen gibt es generell in diesen Studien. Ja? Also wir haben, der Kollege Hochmeier hat das schon grob angeschnitten, aber wir haben sowohl die Nebenwirkungen der TKIs, wobei das sehr unterschiedlich sein kann. Also wir haben zum Beispiel Tivozanib, wo wir wenig Nebenwirkung haben, da ist das als Surrogatparameter heranzuziehen schwierig. Ja? Egal, ob es jetzt die Diarrhoe ist, die Hypertonie, Hans-Fuß-Syndrom sehen wir de facto nicht mehr, weil wir gut gelernt haben, darauf aufzupassen. Aber es ist schon auch bei den Kombinationstherapien so, dass die Nebenwirkungen Surrogatparameter sind, ja? Wie die Hypophysitis zum Beispiel, das Auftreten einer Pneumonitis. Wir sehen, dass diese Patienten oft ein besonders gutes Ansprechen haben. Wir haben eine Patientin gehabt, die ist an einer Hypophysitis fast verstorben, hat es überlebt und hat eine komplette Remission seitdem. Ja. Also den Zusammenhang gibt es in jeder Art der Nebenwirkung, egal von welchem Therapiearm sie jetzt ausgeht. Ja.
Da kann man ja oft die Patienten auch beruhigen, nicht? Also wenn wirklich ein Grad 3 oder 4 eintreten würde und man die Therapie abbrechen muss, sind ja viele nervös, dass ihr Tumor wieder an Fahrt aufnehmen wird, aber man kann eben, dass sie...
Ja, wir sagen ihnen das auch, ja, dass das unangenehm ist, aber dass das ein gutes Zeichen ist, ja, auch aus dem Grund heraus, weil wir das ja wissen müssen, ja, und wir wollen verhindern, dass sie es uns nicht sagen.
Gut, dann danke an alle Vortragenden, sowohl hier als auch online, und auch danke an alle Teilnehmer, die der Hitze zum Trotz sich hier der Onkologie gewidmet haben. Ich hoffe, es war das eine oder andere Interessante auch für den medizinischen Alltag dabei. Lieber Max, auch dir vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Den Dozent Bartsch sehe ich nicht mehr, aber auch an ihn herzlichen Dank. Und einen schönen Abend an alle.